Der OMR Education Podcast. Heute Ask André.
Es ist mal wieder Montag, Zeit für eine neue Folge OMR Education. Mein Name ist Rolf Herrmann, ich bin der Chefredakteur der OMR Reports. Wir starten wieder durch nach der Sommerpause mit einer richtig frischen Folge Ask André. Ihr habt uns wieder Fragen geschickt und der Großmeister des Internets hat sie natürlich wieder ausnahmslos alle beantwortet. Gut für die Fragenstellerinnen, die uns heute die drei Fragen geschickt haben, denn jede von ihnen darf sich über einen OMR-Report ihrer Wahl freuen. Ihr wisst das ja, wenn ihr uns eine Frage schickt und dies in die Episode schafft, dürft ihr euch im Nachgang einen OMR-Report eurer Wahl aussuchen. Bevor ich euch aber verrate, wer die Dinger diese Woche gewonnen hat, heute erstmal die Themen, worum es geht. Wir reden über CMS-Systeme, dann reden wir über In-Mail-Kampagnen, warum die einmal gut funktioniert haben und dann wiederum nicht so gut und woran das liegen könnte. Und die Frage gewinnt definitiv den Sympathiepreis diese Woche. Ich verkürze die mal ein bisschen, wenn ich als Marke mit meinen Produkten im Internet stattfinden möchte. Wie kann ich das machen, dass das nicht zu gewollt und zu wenig gekonnt aussieht? Freut euch auf die Antworten auf diese drei spannenden Fragen. Jetzt noch der Präsenter der heutigen Episode und dann schalten wir rüber nach Berlin zu André Alper. Viel Spaß! Kurze Werbeunterbrechung, danach geht's weiter. Heute mit dabei Pipedrive. Neues Jahr, neue Ziele und vor allem, wenn du im Bereich Sales arbeitest, egal ob in einem großen oder kleinen Unternehmen, hast du sehr konkrete Sales-Ziele, die du erreichen sollst und vor allem auch möchtest. Ein strategischer Vorteil ist es dabei, wenn du den Überblick behalten kannst. Und dafür brauchst du das passende CRM und das ist Pipedrive. Pipedrive ist mehr als nur eine stumpfe Pipeline. Pipedrive bündelt nämlich alle relevanten Informationen zu einem Kunden für dich. Darin findest du sämtliche Vertriebsaktivitäten und Gespräche und vor allem verpasst du auch so keine Nachfassaktionen und steigerst so signifikant deine Abschlusschance. Wir benutzen das hier bei OMR selber und es ist wirklich richtig einfach zu bedienen und sich darin zurechtzufinden und ein richtig tolles Tool. Also jetzt einfach mal pipedrive.com aufrufen und sicher dir da deine 14-tägige kostenlose Testversion und erreiche so viel einfacher deine Ziele für 2024.
Werbung Ende.
Moin Moin. Die folgende Frage erreicht uns von Pia über E-Mail und sie fragt uns, welche CMS-Systeme würdest du für ein kleines, überschaubares Unternehmen und dazu noch als Bemerkung, kein Online-Shop, eventuell später Online-Buchungen empfehlen und kann ich diese selbst umsetzen oder brauche ich dafür professionelle Unterstützung? Ich selbst wäre lernbereit, komme eher aus dem Design-Bereich. Also ich glaube, da gibt es eine relativ einfache Antwort, Pia. Meine allererste Wahl und zwar auch ohne viel Denken und auch ohne viel Sorge, dir da irgendwas Falsches zu empfehlen, wäre sicherlich WordPress. Ich würde schauen, dass man da eine gehostete Version irgendwo nimmt, damit du dich eben nicht mit den technischen Details, mit Updates und mit Sicherheit beschäftigen musst. Da hat man zwar ein bisschen höhere Kosten, als wenn man das einfach selber irgendwo hostet, aber das macht in jedem Fall Sinn. Im Prinzip, das ist die Wahl Nummer eins mit großem Abstand. Es gibt eine riesen Community dafür. Es gibt super viele Kurse dafür, wie man das macht. Es gibt ganz, ganz viele Plugins. Das sind eben so Ergänzungen, mit denen man die Funktionalität des Content Managements breiter machen kann. Selbst weil du schreibst, du bist eher aus dem Designbereich. Selbst bei Buchungen, es gibt sicherlich auch Plugins, also sozusagen kostenlose oder kostenpflichtige Ergänzungssoftware für WordPress, mit denen man diese Online-Buchungssysteme umsetzen kann. Aber vielleicht gibt es ja auch für die Branche, für den Bereich in dem Unternehmen, ist irgendein Online-SaaS-Tool, was eigentlich viel eleganter ist und was dir eben dich da technisch und inhaltlich vielleicht auf ein ganz anderes Niveau bringt. Ich denke da an die Buchungssysteme für irgendwelche Beauty-Bereiche oder Friseursachen, so diese Treatwell-Welt. Und das gibt's für ganz viele andere, für den Arztbereich gibt's das etc. pp. Das heißt, selbst wenn man später komplexe Interaktionen da reinmachen möchte, also irgendwelche Buchungssysteme, selbst da muss man überlegen, möchte man das eigentlich selber in diesem System machen oder nimmt man sich dafür auch wieder einen Dienstleister, der eben nichts anderes macht als dieses Buchungssystem betreiben, weil die machen das immer sehr professionell und dann kann man eben die Kunden nicht nur einmal bei der Online-Buchung abfrühstücken, sondern der Anbieter dieser SaaS-Software für so Online-Buchungen, die bieten dir eben auch Möglichkeiten an, dir da selber dann eben deine Bestandskunden immer wieder per E-Mail oder irgendwas was Ähnlichem zu kontaktieren, wenn die diese Nutzer natürlich die Freigabe dafür geben. Aber das ist diese ganzen, sagen wir mal, CRM-rechtlichen Sachen, die sind meistens in diesem Buchungssystem auch super abgefrühstückt und dann muss man sich darüber nicht kümmern. Man möchte sich um seine Firma kümmern, um das, was einen im Kern voranbringt und nicht jetzt irgendwie wie welche Disclaimer für den Newsletter-Versand notwendig sind. Was man auch überlegen kann, ist, wenn man da wirklich Hilfe braucht, da gibt es so Freelancer-Plattformen, Fiverr für ganz schlanken Taler oder sowas in der Richtung. Da kann man sich häufig mal Hilfe holen, wenn man weiß, man möchte irgendwas auf eine bestimmte Art verändert haben, aber kriegt das nicht selbst hin. Also auch da findet man in jeder Preisklasse eigentlich Hilfe. Wenn du dir nicht so sicher bist mit der Empfehlung, die ich jetzt ausspreche, kannst du dir vielleicht nochmal Drupal anschauen. Das ist auch so eine sehr etablierte Content-Management-System-Software. Aber ich glaube, das klingt für das, was du da machst, vielleicht oft mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Ansonsten bei so Softwareentscheidungen kann ich immer nur empfehlen, einmal bei OMR Reviews reinzuschauen. Ich glaube, die haben ja Software aus allen möglichen Bereichen wird dort bewertet in den Reviews. Und da kann man eben auch nochmal was nachlesen und die Vor- und Nachteile abklappern. Und wenn man OMR nicht mag, obwohl man diesen Podcast hier gerne hört, dann kann man nochmal bei G2 oder Capterra nachschauen. Das sind alternative Portale, auf denen es auch Software-Tool-Bewertungen gibt. Also Pia, ich hoffe, das hilft dir weiter und das klappt mit deinem kleinen Unternehmen und der entsprechenden Website. Die Frage schickt uns die Antonia über E-Mail und das Thema ist LinkedIn und Marketing dort. Im Jahr 2020 haben wir erstmals eine In-Mail-Kampagne auf LinkedIn gestartet und eine durchschnittliche Click-Through-Rate von 85% gehabt und konnten in kurzer Zeit viele Leads generieren. Vielleicht schon mal vorab als Erklärung. In-Mail, das ist, wenn ich in LinkedIn Nachrichten schreibe an Leute, die ich nicht kenne. Das heißt, davon kann ich erstmal als Premium-Nutzer nur eine bestimmte kleine Anzahl machen, 10 pro Tag oder so ähnlich. Und wenn ich mehr davon mache, also und das kann ich auch nur als Premium-Nutzer. Ich glaube, wenn ich kostenloser Nutzer bin, kann ich das gar nicht oder noch restringierter. Und wenn ich das systematischer machen möchte oder sogar eine Zielgruppe angeben möchte, also keine Ahnung, alle mit dem Jobtitel SEA-Manager, die in Deutschland sind, in Norddeutschland sind oder so, dann kann ich eben auch all diesen Leuten eine In-Mail schicken, also sozusagen einen Standard, wie so eine Art Newsletter-Werbung, würde man sagen, nur eben innerhalb von LinkedIn mit den Targeting-Technologien von LinkedIn. Das ist eine In-Mail-Kampagne, nur dass da eben alle mitkommen. So, das hat die Antonia gemacht in 2020. Im Frühjahr 2021 haben wir eine neue Kampagne gestartet mit Mails, die wir basierend auf unserer ersten Kampagne optimiert hatten. Leider war die Click-Through-Rate dieses Jahr nur, in dem Jahr nur 60% und wir erhielten kaum Rückmeldungen oder Klicks auf unsere Landingpage. Was könnten mögliche Gründe sein? Nützen jetzt mehr Unternehmen In-Mail-Kampagnen oder sind LinkedIn-Nutzer diese Mails leid und haben kaum noch Interesse? Hast du eventuelle Daten und Tipps, wie wir unsere Click-Through-Rate und die Performance verbessern können? Also, allerlei Gedanken für dich, Antonia. Erstmal super spannende Frage und nett, dass du uns richtig gute Zahlen konkrete schickst. Da kann man immer ganz schön was dazu sagen. Erste Gedanken dazu. Also vielleicht, wenn du mal diese In-Mail-Kampagne vergleichst mit einer Display-Advertising-Kampagne, also sprich Bannerwerbung, ja, da ist ja die Klickrate, glaube ich, mittlerweile im Durchschnitt unter 0,05% oder so ähnlich. Das heißt, 60% Click-Through-Rate sind immer noch gigantisch. Ich tippe mal, dass die Click-Through-Rate, die ist ja meistens, nennt man das, wenn das quasi ein Klick auf das Werbemittel hinaus ist. Also es gibt ja, bei dieser In-Mail-Kampagne gibt es ja faktisch eigentlich 2 Klicks. Und ich bin mir eben nicht ganz sicher, sozusagen, worauf sich die Click-Through-Rate hier bezieht, aber ich habe eine Vermutung und die würde ich äußern. Das heißt, der erste Klick ist, wenn ich in LinkedIn drin bin, dann habe ich ja dort quasi meinen Posteingang, so ähnlich wie bei meinem Outlook oder Thunderbird oder so, bei meinem E-Mail-Programm, da habe ich ja auch meinen Posteingang. Und da dort sind eben Nachrichten von anderen Nutzern, ganz normale, organische, natürliche Nachrichten und die Werbenachrichten, sprich die In-Mail-Kampagne von euch. Und der erste Klick ist ja quasi von der Überschrift in deine Nachricht an diesen Nutzer rein. Und ich tippe mal, diese extrem hohen Click-Through-Raten, die sind im Prinzip genau das. Die übersetzten würde man das im E-Mail-Marketing mit dieser Öffnungsrate. Das heißt, wie viele von den E-Mails werden eigentlich aufgemacht? Und dennoch und trotzdem kann ich dir sagen, und der zweite Klick ist ja quasi, um das noch abzuschließen, von deiner aufgemachten Nachricht an den Nutzer dann raus auf deine Landingpage. So, und es ist ja auch nicht mal gesagt, dass der zweite Klick notwendig ist, weil es kann ja sein, dass aus dieser Nachricht an den Nutzer aus einer Konversation entsteht und gar nicht unbedingt Clickouts zu der dahinterliegenden Landingpage, sondern vielleicht schon ab der Nachricht, dass eher in einem Konversationsstil oder einem Telefonat mündet oder ähnlichem. Nichtsdestotrotz, wenn wir sagen, das sind Öffnungsraten, wie man das wahrscheinlich eher nennen würde in einem CRM-Kontext, dann sind 60%, worüber du sozusagen unglücklich bist, weil das in 2021 so der Fall war, immer noch extrem hoch, ja. Normale Öffnungsraten von E-Mails sind eher so 10-20%, wenn es wirklich gute Newsletter sind von Unternehmen, oder eben Werbenewsletter. Das heißt, ich finde die Zahlen immer noch extrem gut. So. In 2020 ist meiner Meinung nach dieses Werbemittel In-Mail-Kampagne gerade erst frisch eingeführt worden. Das heißt, viele Kunden kannten das noch nicht als Werbung. Das heißt, mitten in deren Posteingang auf LinkedIn, so nenne ich es mal, kamen von einmal zusätzliche Nachrichten und die Leute konnten wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt, ganz am Anfang, die Werbung noch nicht von den, sagen wir mal, Nicht-Werbenachrichten unterscheiden. Und über die Zeit lernt man meistens als Nutzer gewisse Werbeformen und dann kommt sowas wie so eine Bannerblindheit oder eben ein bewusstes Ausblenden dessen oder ein Nicht-Draufklicken. Genau. So, dann muss man eben schauen, ja, wie sieht das mit der Zielgruppe aus, ne? Auf LinkedIn hast du ja so Targeting-Möglichkeiten. Du kannst zum Beispiel Leuten mit einem gewissen Job-Title oder einem gewissen Branche oder einer gewissen Region und meistens überlagert man da ja so mehrere verschiedene Targeting-Kriterien, um dann sozusagen mit möglichst wenig Streuverlusten Leute zu erreichen. So, und man muss immer darüber nachdenken, Werbung in so einem Social-Media-Kontext, also sagen wir mal bei Meta, bei TikTok, bei oder eben auch bei LinkedIn oder bei Xing, das ist immer eher wie Fischen im Teich. Das heißt, wenn in der Zielgruppe, die du ausgewählt hast, wenn da vielleicht 20.000 Leute drin waren und die haben in 2020 deine Nachricht erhalten und du hast zwar jetzt eine neue Nachricht designt, aber es sind die gleichen 20.000 Leute, die du vor einem Jahr schon mal angeschrieben hast, dann kann es halt eben gut sein, dass, sag ich mal, diese Leute auf dich in der Form eigentlich gar nicht mehr ansprechen. Das heißt, wahrscheinlich muss man eben tunen in den Zielgruppen und da vielleicht nochmal in dem Targeting da genau nochmal reinschauen, dass da sozusagen ein bisschen andere Zielgruppen, vielleicht wird man kleinere Zielgruppen, Nischenzielgruppen gezielter ansprechen können. Vielleicht hat man eine Landingpage, die nur für diese Zielgruppe, für diese Branche ist. Ich sag mal so, keine Ahnung, ihr verkauft ERP-Software und dann macht ihr aber die Kampagne eben nicht mehr breit für alle, die theoretisch an ERP-Software interessiert sein können, sondern ihr sagt, Mensch, wir gehen nur in die Nahrungsmittelindustrie und dort bieten wir ERP-Systeme an und dann ist die Nachricht halt eben mehr custom auf diese Branche hingeschrieben und die Landingpage, die man sieht, wenn man aus eurer Nachricht 1 weiterklickt, die ist dann eben auch auf diese Industrie zurechtgeschnitten und dann klappt das eben auch wahrscheinlich besser und du wirst wahrscheinlich eben auch einen Betreff wählen, der auch spezifischer ist. Vielleicht werden die Leute dann dadurch eben nochmal gezielter abgeholt. Meistens ist es auch so, das weiß ich nicht, ob ihr das gemacht habt, aber das muss ich einfach mal postulieren, man macht eigentlich selten bei gutem LinkedIn-Marketing nur eine Art Kampagnen, sondern was man eigentlich macht, ist da sich eben so eine Funnel vorstellen, also so ein Trichter. Und wenn die Leute einmal die Nachricht geöffnet haben, dass man dann und die haben eben auf diesen direkten Sale, sag ich mal, Versuch nicht so reagiert, dass man dann eigentlich in so eine Retargeting-Gruppe reinpackt und die dann zum Beispiel mit Videos über Innovationen in dem eigenen Produkt oder Dienstleistung informiert und die darüber versucht, so ein bisschen über einen anderen Winkel anders zu informieren, um die dann später vielleicht nochmal sozusagen vorzubereiten auf einen möglichen Sale, weil sie dann eben ja, vielleicht da was gemacht haben, gelernt haben über dein Produkt, was sie beim nächsten Mal vielleicht ansprichst, wenn du sie wieder sehr salesorientiert machst. Dann vielleicht ein Thema, in das ich reinschauen würde, ist dieses ganze Stichpunkt Account-Based Marketing. Da versucht man ja sozusagen gar nicht mehr so direkte Sales zu machen, sondern eigentlich nur noch versuchen, Informationen bereitzustellen, die hilfreich sind für genau die Zielgruppe, die auch meine Produkte kauft. Das kannst du dir mal so als Stichwort angucken und angoogeln und dann schauen, ob das was für euch ist, um zu schauen, ob man dadurch eben eure Kampagne vielleicht nochmal anders und besser denken kann oder zumindest mal einen alternativen Versuch hat, was zu starten. Dann muss ich auch sagen, InMail ist eigentlich ziemlich teuer und ziemlich aggressiv, so meine Erfahrung. Also das wäre jetzt bei LinkedIn-Marketing wahrscheinlich eher ein späteres Mittel der Wahl, als nicht ganz das erste. Ich würde überlegen, ob man da nicht vielleicht sogar Briefe an die Firmen schickt, weil der LinkedIn-Feed, der ist heutzutage ja ganz schön gut gefüllt. Da muss man schon sehr gute Sachen machen, um da Reichweite zu kriegen. Was ich eigentlich als da sozusagen die besten Sachen sehe, ist, wo ich glaube, das meiste, der beste ROI kommt raus, wenn man eigentlich stark investiert in Videos mit Menschen aus der Firma, Produktmanager, Sprecher und ähnliche, die eben die Produkte und Dienstleistungen, die man hat, erklären und da versuchen, sowohl organische als auch bezahlte Reichweite für zu kriegen. Ja, und man kann ja auch nochmal schauen, jetzt nochmal vielleicht ein paar andere Gedanken zu deinem 2020 bombastischen Erfolg. Man muss auch sagen, in dem Jahr war natürlich auch Lockdown und zwar in extremer Form. Wir hatten ja eine Pandemie, wer sich noch erinnert. Und in dieser Corona-Zeit waren viel aktiver online. Und es kann eben auch dadurch sein, dass sehr hohe Klickraten da oder deutlich höhere Klickraten als ein Jahr später waren. Und in der Post-Corona-Zeit gibt es natürlich eine geringere Aktivität, ne? Und der CTR könnte auch fallen, also rein rechnerisch, könnte der auch fallen, wenn du die Zielgruppe sehr viel größer gemacht hast, weil du dann mehr Streuverluste hast. Da weiß ich eben nicht genau, wie bei dem Gedanken vorhin, wie da euer Targeting war. Was heißt, wenn du vorher, sag ich mal, 20.000 Leute, die hochgradig relevant waren, für euch getargetet hast, und dann sagst du, ja, Mensch, da gibt's aber noch andere Leute, aber wenn ich die targete, erwische ich auch noch irgendwie 50% on top Unrelevante. Das heißt, du vermutest, es gibt neben den 20.000, die du direkt gut targeten kannst, da draußen nochmal 20.000, aber um die zu erreichen, musst du eigentlich 80.000 erreichen, um dann die 40.000 Relevanten für dich zu erreichen, dann kann die CTR rechnerisch auch dadurch schlechter werden. So, und im Prinzip, diese CTR an sich, wie gesagt, die ist meiner Meinung nach, das ist jetzt nicht gut oder schlecht, die Frage ist, und der Kern der Sache ist, ne, lohnt sich diese Werbeaktivität und konvertieren die Leute? So, und das heißt, es kann auch sein, dass man eben da eigentlich alles richtig gemacht hat und das einfach nur ein mathematischer, rechnerischer Effekt ist. Genau. Und gesprochen haben wir schon dazu, dass du eben Abnutzungseffekte hast, wenn du immer wieder die gleichen Leute targetest, dann die werden natürlich auch die Performance seiner Kampagne auch runterziehen. Also Antonia, ich hoffe, die Gedanken helfen dir, deine Situation besser zu erfassen und zu analysieren und du hast ein paar Ansatzpunkte mitgenommen, wie du dein LinkedIn-Marketing-Game aufs nächste Level bringst.
Kurze Werbeunterbrechung, danach geht's weiter.
Werbung. Dein Cloud-Account wurde deaktiviert. Bitte neu anmelden. So oder so ähnlich könnte eine Mail bei dir im Postfach heißen, aber hinter der Webseite, hinter dem Formular steckt kein Tool, sondern ein Phishing-Angriff. Betrüger kommen so an die sensiblen Daten deiner Company und unser Partner SoSafe hilft dir dabei, um das menschliche Sicherheitsrisiko bei Cyberattacken zu minimieren. In den letzten 3 Jahren hat nämlich jedes zweite Unternehmen einen erfolgreichen Cyberangriff erlebt und Firmen investieren zwar Zeit und Ressourcen in Firewall und Technik, aber 85% aller Datenschutzvorfälle sind tatsächlich auf den Faktor Mensch zurückzuführen. Und SoSafe hilft durch verhaltenswissenschaftlich fundierten E-Learning, Gamification, intelligenten Angriffssimulationen, Risikoanalysen und Auswertungen dabei, eine Human Firewall in deinem Unternehmen aufzubauen. Wenn ihr es testen wollt, auf sosafe.de/omr könnt ihr euch kostenlos für eine eigene, individualisierte Phishing-Simulation anmelden. Also einfach mal testen, wie eure Klickrate im Unternehmen wäre auf solche Mails. Bisherige Unternehmen hatten da zum Beispiel 30%. Ihr könnt gucken, ob euer Unternehmen über- oder unterbietet. Alle Infos auf sosafe.de/omr. Werbung Ende.
Werbung Ende.
Die folgende Frage erreicht uns von der Miriam. Die Miriam fragt uns: Wie würdest du vorgehen, um eine klassische Bricks-and-Mortar-Marke und ihre Produkte online digital stattfinden zu lassen, ohne dass es gewollt und zu wenig gekonnt aussieht? Also, ich glaube, man muss erstmal sagen, Bricks-and-Mortar, was heißt das? Das heißt mit anderen Worten, eine, sagen wir mal, eher ältere, etabliertere Marke, die eigentlich ausschließlich offline stattfindet. Das würde ich da erstmal reininterpretieren. Und wahrscheinlich eben Bricks and Mortar, weil man sagt, okay, Handel, also sprich, der hat eben halt richtige Gebäude, wo verkauft wird. Genau, so, dann ist, ich glaube, die Kernsache ist so ein bisschen immer vom Ziel herkommen, ne? Was möchte man eigentlich erreichen? Möchte man bekannter sein? Möchte man die Sympathie erhöhen? Möchte man wirklich Conversions erreichen? Möchte man Markterkenntnisse erreichen, weil man einfach besser verstehen möchte, was online passiert, was einen selbst und seine Marke sozusagen voranbringen könnte in dem eigenen Handeln. So, und dann muss man eben überlegen, was sind eigentlich die Mechanismen, um sinnvoll dieses Ziel zu erreichen. Das heißt, wenn es um Awareness geht, da geht es eigentlich um Reichweiten, ja, da geht es um Kampagnenideen, wie man sozusagen gute Kampagnen macht, die eine hohe Reichweite kriegen und dann kennen eben mehr Leute meine Marke. Oder geht es um Sympathie? Das heißt, ich will eben gucken, Leute haben einen Kontakt zu mir und ich möchte eben, dass die ein besseres Bild von mir bekommen. Ne? Dann muss ich vielleicht eben guten Content bringen, muss ich gute Geschichten erzählen. Oder ich möchte zum Beispiel Transaktionen, also sprich Online-Käufe oder Leads oder was auch immer abschließen. Dann muss ich natürlich nachdenken über Conversions. Können die Leute direkt bei mir kaufen oder einen Vertrag abschließen oder irgendwas anderes abschließen? Dann habe ich meistens einen Lead-Funnel. Das heißt, nicht jeder Kunde, der sich für meine Themen interessiert, kauft direkt auch bei mir. Da muss ich eben gucken, wie ich da einen geeigneten Trichter aufbaue, dass die Leute Stück für Stück entlang führe über die verschiedenen Conversion-Phasen hinweg hin zur eigentlichen Transaktion. Dann muss ich mir nachdenken darüber, was ist eigentlich die Nachricht meines Produkts. Ich muss gucken, dass ich eine Plattform baue, die gut konvertiert, die gut Besucher zu Kunden wandelt in den verschiedenen Abstufungen dazwischen. Das heißt, man muss erstmal gucken, dass man nicht man muss gucken, dass man sich nicht lächerlich macht, glaube ich, da sozusagen wird man sich vergiften, sondern wenn man eigentlich Awareness machen möchte, das heißt eben Reichweite haben möchte und dann schreibt man da auf Teufel komm raus einen hier Kaufen-Knopf mit drauf, weil das einfach im Internet so üblich ist und dann ist es aber irgendwas, was gar nicht sinnreich ist für die eigenen Produkte. Ich sag mal so, du hast irgendwie Eis oder so und dann geht es dir mehr darum, sozusagen Reichweite für deine Eismarke zu kriegen. Und theoretisch könnte man die auch online kaufen, aber das ist gar nicht so der Sinn der Sache, weil Online-Verkauf von Eis für dich als Eishersteller oder Händler vielleicht gar nicht so geil ist. Dann macht das einfach keinen Sinn, dort auch Transaktionen zu machen. Das heißt, man muss eben nicht konsequent, nicht Sachen imitieren, sondern eben gucken, was sind die eigenen Ziele und wie mache ich sozusagen, wie arbeite ich denen hinterher? Also insofern, ich finde, das ist deine Ausgangssituation, Miriam, ist eigentlich in meinen Augen eine relativ dankbare und einfache Sache. Das heißt, deine Marke gibt es offensichtlich schon, die ist schon etabliert, die hat schon eine Geschichte. Und dann kann man halt eben Stück für Stück anfangen und sagen hier erstmal, guck mal, das sind meine Produkte. Dann kann man eben hervorheben die Dinge, die mich abgrenzen zu meinem Wettbewerb. Ich kann die Marke erklären, die Geschichte, die Werten. Heritage würde man auf Neudeutsch heutzutage sagen. Wo kommt das her? Ich könnte dahin gehen, zu zeigen, was sind denn meine Produktionsanlagen? Wer sind denn die Leute, die das Produkt herstellen? Wie lieben sie ihre Facette davon? Die Herstellung erklären, Nachhaltigkeitsthemen beackern, ne? Also Fragen, die heutzutage zu jedem Produkt oder zu jeder Dienstleistung gestellt werden. Und eben schauen, einfach auch im Internet gucken, ein bisschen googeln, was sind denn die Fragen, die sich Leute rund um meine Marke stellen. Weil egal wie Bricks and Mortar das Handeln deiner Marke bisher so ist, nichtsdestotrotz findet es online statt. Es gibt eigentlich fast nichts, was nicht online stattfindet. zumindest in der Entscheidung vor dem Kauf, ne? Und das, was man eben auch schön und gut online machen kann, ist eigentlich dieses Social Proof Element. Das heißt, wenn sich Leute eben nicht sicher sind, ob sie irgendwas Bestimmtes kaufen oder eine bestimmte Dienstleistung in Anspruch nehmen wollen oder sollen, dann schauen sie eben, was machen denn andere Leute dazu? Ja, da kommt diese ganze Welt der Bewertungen dahin oder eben auch Testimonials, also Leute, dass man eben Leute hat, die sagen, warum sie sich für deine Marke entschieden haben, was an deiner Marke, an den Produkten oder Dienstleistungen deiner Marke gut finden, entweder in Form von irgendwelchen Reviews irgendwo oder von irgendwelchen Influencern, die erster Hand sozusagen Erfahrungen erzählen. Ich glaube, es gibt eine ganze Menge Sachen, die man machen muss, und insofern, ja, dankbarer Job. Man muss einfach anfangen und das Ziel definieren, wirklich verstehen, was will man und kann man ehrlich erreichen und dann das eben machen, was für das Ziel das Richtige ist und anfangen, gucken einfach nachfrageorientiert. Ne? Was suchen die Leute, worüber unterhalten sich eigentlich die Leute, wenn sie sich über meine Marke unterhalten? Und die gibt's sicherlich online, also es gibt zu keiner Marke keinen Content online. Und dann eben gucken, okay, möchte ich das eigentlich aus meiner Perspektive als Marke selbst und besser und anders erzählen, damit die Leute erreichen können und eben auch sehen können, wie ich als Marke diese Fragen um meine Marke herum beantworten kann. Miriam, ich hoffe, das hilft dir in deiner Strategiefindung, was das angeht, und viel Erfolg.
Das war wieder spannend. Ich habe eine Menge gelernt. Ich hoffe, ihr auch. Ihr wisst ja, jede Frage, die es hier in eine Ask André Episode schafft, und ich hoffe, ihr schickt uns mal irgendwie eine, die André nicht beantworten kann, gewinnt einen OMR Report seiner oder ihrer Wahl. Wie könnt ihr das machen? Packt eure Frage einfach in eine E-Mail, schickt die an report@omr.com, dann landet die bei mir in der Inbox und wir leiten das dann weiter nach Berlin und André sucht sich dann die Fragen für die nächste Episode aus. Dieses Mal dürfen sich über einen OMR-Report ihrer Wahl freuen. Die Pia, die Antonia und die Miriam. Danke für eure Fragen. Und ihr da draußen nutzt die Chance und schickt uns Fragen für André, denn das ist fast, das fällt mir sehr schwer, das zu sagen, fast noch wertvoller als ein OMR-Report ist, ja, wirklich eine persönliche Antwort auf euer Marketingproblem von André und seinem Team. Da steckt mir noch Erik Siegmann und Kai Rieke halt dahinter, die André Alpa supporten. Also dreimal geballte Kompetenz für euer Problem und nutzt die Chance einfach mal. Das ist mega gut und vielleicht gewinnt ihr dann, wie gesagt, einen OMR-Report eurer Wahl. Da kann ich euch vor allem den Facebook-Report gerade empfehlen. Kurzer Hinweis hier in eigener Sache, den wir gerade rausgehauen haben, denn iOS 4, das haben wir hier bei Ask André schon ein paar Mal besprochen und vor allem dann ja auch in anderen Episoden, hat das Thema Facebook-Advertising einmal so auf links gekrempelt. Und damit solltet ihr euch unbedingt beschäftigen, denn das Reporting ist komplett anders geworden. Das Targeting ist auch sehr überschaubar geworden. Ja, eine Full-Funnel-Strategie ist heute auch eher so ein Auslaufmodell und vieles, vieles mehr. Also wenn ihr Facebook-Ads schaltet, beschäftigt euch damit. Ansonsten verbrennt ihr unter Umständen gerade eine ganze Menge Budget. Und wir haben den Report wieder zusammen mit Florian Litterst und ganz vielen anderen klugen Menschen geschrieben. Die helfen euch wirklich, euer Facebook-Advertising wieder auf den neuesten Stand zu bringen. Die Reports findet ihr unter omr.com/report. Und jetzt wieder alle zusammen mit dem Gutscheincode Warenkorb bekommst du auch noch 10% auf deinen OMR-Report. Was kannst du uns ansonsten noch Gutes tun? Du kannst uns einen Daumen hoch bei Spotify dalassen, gerne auch 5 Sterne bei Apple Podcasts. Du kannst einen Post zu der Episode fertig machen und einfach mal schreiben, was du davon hältst. Oder noch besser, empfehle den Podcast einfach mal einem Arbeitskollegen, jemand aus deinem Netzwerk oder irgendwen, der sich zum Beispiel mit den drei Themen, die wir heute besprochen haben, beschäftigt und sag mal, hey, guck mal, ich habe hier einen Podcast gehört, der hat mir da echt weitergeholfen, hör dir den doch mal an. Da hat man nicht nur eine gute Zeit beim Hören, sondern dabei lernt man auch noch was. Das bringt uns eine ganze Menge, immer mehr Menschen mit diesem Format zu erreichen, was uns einen Riesenspaß macht, für euch hier auf die Beine zu stellen. Und ich freue mich auch schon auf die nächste Woche. In diesem Sinne, ich bin Rolf, das war OMR Education für heute. Tschüss aus Hamburg. Ciao, ciao.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.